Ja, lasst uns wiederum aufschlagen. Ja, das ist jetzt das Sprungbrett. Hebräer 11, Vers 1, 2 und 3. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ich verkürze bis zum ersten Komma und lese weiter hinter dem letzten Komma. Da heißt es, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man nicht sieht. Eine Zuversicht. Eine Sicht auf etwas zu, was man nicht sieht. Also der Glaube ist eine Sicht auf etwas, was man nicht sieht. Und dieses Wort Zuversicht, das meint auch, dass man zuversichtlich ist. Dass man davon ausgeht, dass das, was man nicht sieht, aber mit den Augen des Geistes sieht, dass das geschieht. Es ist aber der Glaube eine feste Sicht. Ja, eine feste Sicht. Man lässt sich davon nicht abbringen, was man da sieht. Es ist eine feste Sicht. Man lässt sich nicht davon abbringen. Man lässt sich nicht beirren. Man bleibt dabei, man bekundet, was Gott gesagt hat. Ja, das ist geistliches Sehen, eine feste Sicht auf das, was Gott gesagt hat. Lässt sich nicht beirren, lässt sich nicht davon abbringen. Man behält die Sicht auf das, was Gott gesagt hat. Kennst du das? Du hast ein bestimmtes Wort Gottes und man wird angegriffen von materiellen Dingen, die ein etwas anderes sagen, von den Stimmen innerlich, die vom Feind kommen. Das wird ja sowieso nicht klappen, also kannst du auch gleich sein lassen. Es ist doch auch viel einfacher, das jetzt loszulassen und dich dem Schlaf hinzugeben und naja, Gott macht schon, wie er will. Nein, wir sollen das Wort Gottes in unser Herz aufnehmen und der Heilige Geist hilft uns, das Wort Gottes, welches wir im Herzen haben, geistlich zu betrachten, es zu sehen. Und wenn wir darauf schauen, dann geschieht, was wir da sehen, wenn wir uns nicht beirren lassen. Also lasst uns doch mal diesen Vers sagen, zusammen, jetzt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Der Glaube hofft. Man hofft nicht, dass man glaubt, sondern man glaubt, und was man glaubt, darauf setzen wir unsere Hoffnung. Als Bild eine Frau, die begattet wurde, habe ich extra gesagt, und ein Kind empfangen hat, ja, die weiß, ich habe empfangen, aber sie sieht das Kind noch nicht. Und in Deutschland sagt man, die ist guter Hoffnung. Ja, ja, die Empfängnis ist nichts anderes als im übertragenen Sinn, man hat das, was das Wort Gottes sagt, empfangen. Gott hat Ja gesagt zu dem, was er gesagt hat. Man hat es empfangen. Und dann ist man guter Hoffnung dessen, was Gott zugesagt hat und was wir empfangen haben. Gute Hoffnung. Und wie das nun mal so ist, Gottes Wort sagt, dass wir Geduld haben müssen. Und Geduld ist eine Geistesfrucht. Ja, Geduld kann man nicht lernen, obwohl wir oft sagen, ich muss noch Geduld lernen. Nein, Geduld ist eine Geistesfrucht und Geduld wirkt, wenn wir das Wort Gottes hören und es in uns aufnehmen, der Heilige Geist in uns. Er bewirkt, dass die Geduld durch das Wort Gottes in unserem Herzen hervorkommt. So, eine Frau, die empfangen hat, wenn alles normal läuft, gut läuft, gebiert das Kind nach 9 Monaten. So, und so hat alles seine Zeit, bis es offenbar wird. So, manchmal mussten wir ein bisschen länger warten, bis das, was wir aus Gottes Wort erkannt haben, dass es für uns gilt in unserer notvollen Situation, mussten etwas warten, manchmal auch länger warten, und dann plötzlich war es da. Gewisse Dinge, die wir im Glauben nehmen, brauchen nicht so lange, bis sie da sind, bis sie sichtbare Realität werden, und manche Dinge brauchen länger. Also, wenn Mäuse schwanger geworden sind, ich weiß nicht, wie lange es dauert, bis sie die Mäuse gebären. Ein paar Wochen wahrscheinlich, ne? Gar nicht so lange. Ein Elefant benötigt 12 Monate, noch mehr, ja, bis der junge Elefant geboren wird. So, alles benötigt seine Zeit. Und wenn du um bestimmte Dinge betest, kann sein, dass du ein banales Beispiel, ja, mag ich gar nicht so gerne sagen. Du brauchst 10 Euro und bittest um 10 Euro. Mag sein, dass die 10 Euro schon nach einem Tag da sind. Wir haben noch eine Restsumme an die Sparkasse Schaumburg zu bezahlen. Ja, ich hätte gerne das Geld sichtbar schon jetzt genommen, haben wir es, und wir haben eine feste Sicht darauf, ja, dass es kommt, weil wir es schon haben. Wir sind guter Hoffnung. Aber das sind noch über 100.000 Euro. Und das ist, also 10 Euro sind leichter zu stemmen, dafür zu glauben, ja, dass das kommt. Das dauert vielleicht nicht lange. Vielleicht sagt der Herr, geh einen Glaubensschritt, dass du die 10 Euro empfangen hast, und tu 10 Cent in den Korb. Das ist so wie 10 Euro pflanzen. Ja? 10 Cent in den Gemeindeboden, und von irgendwo, der Herr setzt die 10 Euro frei, dass sie kommen. Wir, als wir ein Gemeindezentrum benötigten vor über 28 Jahren, da haben wir ungefähr 17.000 D-Mark angespart, um das Geld dann der Sparkasse zu geben, wenn wir etwas gefunden haben, damit die Sparkasse sagt, ja, wir geben euch das Geld, was ihr benötigt. Und dann hatten wir 17.000 D-Mark, ungefähr, ja. Und ich habe Zeugnisse gehört, die in ähnlicher Situation waren in der Vergangenheit, und die haben ihr Geld weggegeben, und dann sind sie so gesegnet worden, dass sie das Projekt, was sie vor Augen hatten, dann auch das Geld dafür bekamen, dass sie es durchziehen konnten, das Projekt. So, und tatsächlich, eines Freitagsabends, wir waren im Gebet, und dann hörte ich, wie der Heilige Geist zu mir sprach: Der Pastor in Hannover ist dabei, ein neues Gemeindezentrum einzurichten. Und dann sah ich ihn, und dann sagt der Heilige Geist: Gib das Geld, was ihr angespart habt, diese 17.000 D-Mark, dieser Gemeinde. So, und das haben wir dann getan. Wir sind kühn gewesen, haben einfach diese 17.000 D-Mark dahin gegeben. Und einer, der auch mit Geld da eingezahlt hatte vorher, der war ganz entsetzt und sagte: Jetzt haben wir ja gar kein Geld mehr. Der war ganz entsetzt. So, und Dieses Zentrum hier, das hatten wir Monate vorher angeboten bekommen für 900.000 D-Mark. Und das war uns zu viel. Und nachdem wir diese 17.000 D-Mark gegeben hatten, verging wiederum noch eine Zeit. Denn das, was man einsät, ja, das muss erst sterben. Die Saat muss erst sterben. Immer wieder haben wir erlebt, wenn jemand etwas gegeben hat und von Gott etwas erwartet hat, ist etwas anderes noch passiert, was die Situation noch schlimmer gemacht hat. Das Auto ging kaputt und ich sage einfach irgendwas. Ja? Und um reparieren zu können oder um ein neues Auto kaufen zu können, wurde das Geld investiert in das Reich Gottes. Und dann ging, nachdem das Geld, was man noch hatte, man in das Reich Gottes investiert hatte, ging auch noch der Kühlschrank kaputt. Also ich sage jetzt irgendwas, aber wir haben viele solche Dinge erlebt. Jetzt haben wir ein Zeugnis gehört, wir sind gesegnet worden von jemand von auswärts als Gemeinde. Finanziell gesegnet worden, von auswärts. Hunderte von Kilometern entfernt hat uns jemand als Gemeinde gesegnet. Und mit ihm wurde telefoniert und er sagte, also mir geht es jetzt richtig schlecht. Finanziell geht es mir jetzt richtig schlecht. Das ist eine logische Folge. Die Saat, die man in den Erdboden einsät, ist alles normal. Die Saat, die man in den Erdboden einsät, wie ist das? Wenn die jetzt im März eingesät wird, ja, nächste Woche oder wann sind nachts wieder Minusgrade, dann sagt die Saat im Erdboden, oh, ist das hier kalt. Was hat man mit mir gemacht? Ich will hier nicht sein. Finster, dunkel ist es auch noch. Ach, und jetzt taut es und jetzt regnet es auch noch. Ich will nicht nass sein. Ich fange ja an zu faulen, wenn ich hier nass bin. Dann friert es wieder. Und dann scheint die Sonne stärker, März, April. Und die Saat in der Erde, ach, jetzt ist das auch noch heiß und dunkel. Oh, ich will hier nicht sein. Ich will hier nicht sein. Und dann regnet es wieder und dann wird es noch wärmer. Und dann macht es plötzlich Knack. Dann ist das Saatkorn gestorben. Und heraus kommt die neue Saat in Form zuerst eines Halmes und am Halm die Ehre, wenn wir von Weizen sprechen, und in der Ehre die neuen Weizenkörner. Und wenn es guter Weizen ist, dann bringt er 100-fältig Frucht. Wenn es nicht so ein guter ist, 60-fältig. Und wenn es noch ein weniger guter ist, 30-fältig. Ja, und dann, nach einem halben Jahr ungefähr oder weniger, dann ist die Ernte. Ein Weizenkorn hat 30 oder 60 oder 100 neue gebracht. Aber wenn man gibt, ist es wichtig, dass man das, was man gibt, mit Glauben verbindet. Mit Glauben verbindet und glaubt, dass dieser Prozess nicht nur, wenn man Saatkörner, bei Bäumen, da gibt es die Eicheln, wenn man die einsät, dass dann neue Bäume hervorkommen oder Apfelkerne, neue Äpfelbäume, sondern dass das in allen Dingen so ist. Das, was wir sehen, das werden wir ernten. Wenn wir Fluch sehen, anderen fluchen, dann werden wir Fluch ernten. Wenn wir Liebe aussehen und Menschen Gutes tun, werden wir Liebe ernten, uns wird Gutes getan werden. Wenn wir anderen gegenüber freundlich sind, dann wird eine Ernte kommen und uns werden Menschen mit Freundlichkeit begegnen. Alles, was wir tun, hat eine Ernte. Wenn wir Böses tun, werden wir Böses ernten. Wenn wir stehlen, werden wir bestohlen werden. Und Jesus sagt, wer das Schwert zieht und jemand mit dem Schwert tötet, wird durch das Schwert umkommen. Das, was wir tun, das wird uns begegnen. So, und Karin und ich, wir haben das immer wieder erlebt. Immer wieder erlebt. Wenn wir gegeben haben, dann wurde es noch schlimmer mit der finanziellen Situation. So, und dann nach 2-3 Monaten, ja, plötzlich kam der Segen. Halleluja. So, und bei so manchem steht noch ein Segen aus, noch eine Ernte aus. Wichtig ist, dass du nicht sagst, naja, es geschieht ja doch nicht, sondern, was steht da, ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Man muss fest bleiben und manchmal habe ich Gott gesagt, wir sind deine Kinder. Ja, wir brauchen das jetzt. Setz dich durch. Hilfe. Hab Geduld. Es kommt, war die Antwort. Harre aus. Lass dich nicht beirren. Lass dich nicht beirren. Ich bin kein Mensch, der lügt. Was mein Wort sagt, das geschieht. So, und es sind ungefähr 30 Jahre her. Karin und ich, wir hatten Schulden. Vielleicht Richtung 10.000. Ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe dann einen kleinen Job gehabt und habe mir 500 D-Mark verdient. Und Gott sagte zu mir, diese 500 D-Mark, die sende zu einem Israel-Hilfswerk. Und schreib auf dem Überweisungsträger Schuldentilgung. Und das habe ich gemacht. Ich habe gedacht, okay, die 500, die machen nun die Schulden auch nicht unbedingt so viel weniger. So, und das habe ich gemacht. Und ich weiß nicht, wie lange es dauerte. Und wir waren in einer anderen Stadt. Und da kam jemand auf mich zu und gab mir einen Briefumschlag und sagte, das ist nicht für die Gemeinde, das ist für Karin und für dich. Und ich machte den Briefumschlag auf und da waren 50.000 D-Mark drin. Ich sage das zur Ehre Gottes, für ihn ist nichts unmöglich. Wir haben ja so viele Erlebnisse gehabt, Segen. So, und dann haben wir den Schulden bezahlt, davon den Zehnten gegeben, davon geopfert. Und da konnten wir Karin dann den ersten BMW kaufen. Ja, der hat lange gehalten. Gott sagte, kauft keinen VW Golf, keinen gebrauchten VW Golf. Kauft keinen gebrauchten VW Golf. Wir hatten immer Malheur. Karin hatte vorher einen VW Golf. Seid mutig, hat er gesagt. Schaut euch doch mal beim BMW-Händler um. Habt keine Angst. Ja, es wurde immer gesagt, BMW, da sind die Reparaturen so teuer. Es ist auch immer im gewissen Sinn, dass die Reparaturen da teurer sind. Ja, aber der BMW hielt, sodass wir gar nicht so viele Reparaturen hatten, die bezahlt werden mussten. BMW heißt ja by my Word, bei meinem Wort. So, und dann nächstes Erlebnis. Wir hatten hier vielleicht 1998, hatten wir in diesem Raum hier eine apostolische Konferenz und der Raum war proppenvoll mit Menschen gefüllt. Und wer kann sich noch an Klaus-Peter Kügler erinnern, der in Indonesien ist ja 4000 Kilometer, das ist ja ein Inselstaat, 4000 Kilometer lang, da fliegt man 4 Stunden, um vom einen Ende zum anderen Ende von Indonesien zu gelangen. Und er war dort jahrelang mit seiner Familie unter einem Stamm, der noch nie Begegnung hatte mit der westlichen Welt. Ja, und das waren die Fayos. Und er ist dann mit seiner Familie hingegangen und hat die Sprache gelernt, hat denen das Evangelium verkündigt, zuerst mit seinem Leben, weil er die Sprache noch nicht so konnte. Und jahrelang war er da mit seiner Familie, bis der Stamm sich bekehrte und er die unterwiesen hatte und dann andere eingesetzt hat, die dort dann das Werk weiterführten. Und er war hier und hat vielleicht auch Zeugnis gegeben. Und bevor er Zeugnis gegeben hatte oder wie das auch war, ich weiß es nicht mehr genau, da war jemand, der sagte, lasst uns doch für die Jesusgemeinde sammeln. Wer kann sich erinnern? Warst du auch da, Marlies? Oder war, ja, kann, so, für die Jesusgemeinde sammeln. Und dann wurde für die Jesusgemeinde gesammelt. Und nachdem gesammelt wurde und ich nicht wusste, wie viel in den Körben ist, sprach der Heilige Geist zu mir und sagte, der hat nicht gesagt, dass ich das tun soll, sondern er hat mich gebeten, ob ich das tun würde. Er hat mich nicht unter Druck gesetzt, der Heilige Geist. Er hat gesagt, ob wir nicht das Geld dem Klaus-Peter Kügler und seiner Familie geben, könnt ihr euch erinnern? Dafür, als Dank von mir, sagte der Heilige Geist, dass sie jahrelang dort im Dschungel in der Nähe von Neuguinea waren und ihr Leben dort für die Fayos hingegeben haben. Und ich habe ja gesagt. Und das habe ich dann öffentlich verkündigt. Und nachdem wir das dann gezählt hatten, wenn ich mich recht erinnere, waren da 30.000 D-Mark gesammelt worden. Zum Glück habe ich nicht vorher gewusst, was da im Korb oder in den Körben drin war. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Ja, das wäre mir bestimmt schwerer gefallen, weil die Gemeinde hatte ja zu der Zeit, wir haben ja hierfür 1.150.000 D-Mark von der Sparkasse Schaumburg aufnehmen müssen. Und wisst ihr noch etwas? Die Sparkasse Schaumburg, die wollte von uns gar kein Anfangskapital. Seht ihr, was die 17.000 D-Mark bewirkt haben? Die wollten kein Anfangskapital. Die hat uns das Geld einfach so gegeben. 1.150.000 D-Mark, das waren keine Euros. Ja? So, und die 30.000 hätten wir gut gebrauchen können. Aber ich hatte Freude. Ja? Der Heilige Geist hat mich gefragt und ich wollte gehorsam sein, wollte tun, was er gesagt hat. Und ich habe es getan. Ich habe auch die Leiterschaft nicht gefragt. Der Heilige Geist hat mich ja gefragt, ob ich das tun wollte. Und nicht, ob ihr als Leiterschaft das tun wollt. Es sollte öffentlich verkündigt werden. So, und dann hörten wir, aber wir sind als Gemeinde auch danach mit zigtausend Euros gesegnet worden, ja, die wir zu dem Zeitpunkt auch nötig hatten. Es hat nur wieder ein halbes Jahr oder so gedauert, bis das kam. Also die 30.000 hätten uns sehr geholfen, ungefähr 30. Vielleicht war es ein bisschen weniger, vielleicht war es auch mehr. So, und irgendwann hörten wir, dass Klaus-Peter Kügler wieder in Indonesien, da unten Irijaya bei Neuguinea, war. Und er war auf einer Konferenz, nicht im Busch, sondern in einer Stadt, einer Missionskonferenz. Und Pastoren, die sich dort versammelt hatten, das war eine Pastorenkonferenz, die hatten 2-3 Monate keinen Lohn erhalten, weil kein Geld gekommen ist. Und wisst ihr, was der Klaus-Peter Kügler gemacht hat? Der hat das Geld gegeben, damit die Pastoren ihre Familien ernähren konnten. das sind verrückte Wege. Gott geht bestimmte Wege. So, und unser Gott ist immer noch genauso, wie er damals war, so ist er auch heute noch. Und er wird es auch in Zukunft bleiben. Also die Versorgung ist dir sicher. Die Grundversorgung ist dir sicher. Aber Aussehen wird eine Ernte bringen. Wenn nicht, wenn es schon ganz lange so war und noch keine Ernte gebracht hat, bestürme den Vater im Himmel. Ich hätte fast gesagt, nimm ihn an Slawittchen und sag, du hast gesagt, habe ich was verkehrt gemacht? Dann lasse ich dich sofort wieder los. Aber ich will die Ernte haben. Dein Wort sagt, Saat und Ernte. Die Grundversorgung ist dir sicher. Sieh die Vögel, sie sehen nicht, sie ernten nicht, aber der Vater im Himmel versorgt sie doch. Wenn du mit der Grundversorgung zufrieden bist, okay, das ist deine Sache. Jesus liebt dich, er versorgt dich. Aber wir sollen mit dem Kapital, was er uns gibt, auch handeln. Es das Kapital vermehren und etwas damit aufbauen für Jesus, nicht für uns selber. Er lässt es zu, dass auch wir von dem mitzehren dürfen und er will, dass es uns gut geht. Ist es noch dran?
Also das ist nur ganz kurz. Mir ist eben gerade eingefallen, das Saatkorn, ne, kann eigentlich hunderte von Jahren alt sein. Und geht trotzdem noch auf, wenn es in die Erde kommt. Ne, das ist eigentlich gar nicht vorstellbar, ne, aber es ist so.
Aber wenn man es gegeben hat, dann hat man es auf einen Boden gesät. Ja, gut, es gibt diesen Film, diesen Dokumentarfilm, Die Wüste blüht. Ja, kennt ihr den? Die Wüste blüht in Afrika. Das ist eine Wüste. Und da regnet es nur einmal im Jahr. Und wenn es regnet, dann fängt die Wüste an zu blühen. Was man nicht gedacht hätte vorher, weil das hält vielleicht 2-3 Monate so an, durch den Regen, der da gefallen ist. Und dann wird es wieder zur Wüste. Und wenn man zu der Zeit dahin kommt, wo das Wüste ist, kommt man nicht darauf, dass in dem Boden Saatgut ist. Also, vielleicht hast du ausgesät und es ist noch Wüste, ja, dort in Afrika, ich weiß jetzt nicht, habe vergessen, wie die Wüste heißt, Serengeti, ja, okay, da ist es ein Jahr, wo die Saat im Boden liegt und dann nach dem Regen aufgeht, kann ja sein, dass es Wüsten gibt, wo es 3 Jahre dauert oder 30 Jahre und dann die Saat, wie du sagtest, die verdirbt nicht. Ne? Halleluja. Okay. Gut, also die Grundversorgung ist dir sicher. Aber ich bin jemand, ich möchte nicht nur versorgt sein, sondern ich möchte arbeiten mit dem Kapital, was ich bekommen habe, um mehr zu erhalten, um etwas aufzubauen, um etwas nicht für mich, sondern für das Reich Gottes. Ich meine, das, was wir hier haben, da hat Gott Karin und mich gesegnet und auch die mit uns damals mit dabei waren. Aber vom Grund her hat 1975, der Heilige Geist, und ich hatte damals das Jesusbewusstsein, hat Jesus zu mir gesagt, dass ich in Rinteln eine Gemeinde gründen soll. Hatte von all dem überhaupt keine Ahnung, wie das geschehen soll. Hab Ja gesagt und dann hat mich Jesus mit jemandem zusammengeführt, mit dem ich vorher schon in gewissen Zeiten Kontakt hatte und der ist auch an Jesus gläubig geworden und mit dem haben wir uns getroffen. Der ist leider nicht mehr dabei. Und dann über die Zeiten, Monate, Jahre sind immer ein paar Leute mehr dazugekommen. Und 75 war das und 1983 sind wir hier, das hat also 8 Jahre gedauert, bis wir so weit waren. Wir haben aber unser Kapital, was wir hatten, eingesetzt. Also ich sehe mich so, da Jesus sagt ja, da ist ein König oder ein Königssohn, der hat seinen Leuten den einen 10 Talente gegeben, dem anderen 5 und wiederum einen anderen 1 Talent. Ich bin leider einer gewesen, der nur 1 Talent erhalten hat. Aber ich war nicht der, der in dem Gleichnis von Jesus dieses Talent vergraben hat, sondern ich habe mit dem Talent etwas angefangen. Und es dauerte, bis dieses Talent zu 2 Talenten wurde, bis diese 2 Talente zu 4 Talenten wurde, bis diese 4 Talente zu 8 Talenten wurden. Und dann sind wir wieder beraubt worden, sodass ich den Eindruck habe, dass wir jetzt gar nicht mehr so viele Talente haben. Und es ist so wichtig, dass also auf Raub steht, der Räuber muss 7-fältig erstatten. Also von daher werden wir noch eine Erstattung, da steht noch eine Erstattung aus. Muss, glaube ich, im Gebet das mal öfters dem Vater im Himmel, dem gerechten Richter sagen, hey, also nicht so, hey. Aber wenn ich sage ans Schlawittchen, dann meine ich damit, ich nehme dich ernst. Ich will das, was du gesagt hast. Natürlich kann ich ihn nicht ans Schlawittchen gehen, ne? Nur ich muss bekunden, dass ich es ernst meine, dass ich ihm glaube und dass ich will, was er gesagt hat. Du auch? So, und jetzt, wir sind hier zusammen und sonntags sind noch mehr in der Gemeinde, sonntags kommen noch einige dazu. Jetzt sind wir wieder dabei, etwas mit dem Kapital, was jeder Einzelne empfangen hat, aufzubauen, zu tun, damit das Werk des Herrn gelingt. Er hat ja nicht einfach nur so gesagt, Bernd, ich möchte, dass du in Rinteln eine Gemeinde für mich baust. Das hat er ja nicht aus irgendeiner Lust und einer Laune heraus gesagt, sondern er hat ja ein bestimmtes Ziel vor Augen gehabt, eine Bestimmung für diese Gemeinde, die wir dann gegründet haben im Laufe der Zeit. Es ging eigentlich erst richtig los 1990, nachdem ich in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gekommen war. Vorher habe ich das Brot des Lebens ausgeteilt, aber ohne Öl. Und ich habe heute oder gestern gelesen, dass Manna, welches Gott aus dem Himmel schickte für das Volk Israel, als es in der Wüste war, aus Ägypten ausgezogen war und auf dem Weg in das verheißene Land war, da gab Gott Manna von Himmel und dieses Manna barg in sich Öl. Und das steht für Jesus und für den Heiligen Geist. Jesus ist das lebendige Manna. Und das Öl in diesem Manna ist der Heilige Geist. Und ich habe das Wort Gottes jahrelang ohne Öl da drin zu haben gepredigt. Und viele Pastoren, auch heute noch in Deutschland, predigen das Wort Gottes ohne Öl. Sind für Jesus alles in Ordnung? Ja, predigen das Wort Gottes, das, was sie erkannt haben, richtig, aber predigen es ohne den Heiligen Geist. Und das ist dann trocken. So, und was die Opfer betrifft, im Alten Testament uns dargestellt durch die Priester, die opfern sollten, da war das Blutopfer, Ja, Tiere sollten geschlachtet werden. Das war das Blutopfer. Ein Bild für Jesus, der am Kreuz sein Blut für uns gegeben hat, zur Vergebung unserer Sünden. Dann musste das Tier, was ausgeblutet ist, musste auf den Brandopferaltar. Das Fleisch musste auf den Brandopferaltar und es musste unter Feuer gesetzt werden. Das ist das Brandopfer. Ja, und das Brandopfer war zu Pfingsten, und das ist heute immer noch, was Pfingsten geschah, geschieht heute immer noch, dass der Heilige Geist kam mit Sturm und mit Feuer. Also Feuer braucht Wind. Und das Feuer fiel auf sie. Und das Feuer brannte ihr Fleisch. Und sie fingen an, in anderen Sprachen zu beten. Es prasselte das Feuer. Der Verstand versteht nichts. Das Fleisch brennt im Feuer des Geistes. Blut, Feuer, Rauchdampf. Wenn das Fleisch brennt, dann steigt Rauchdampf auf zum Vater im Himmel. Das Blut Jesu, das Feuer des Geistes und der Rauchdampf der Herrlichkeit Gottes. Der Rauchdampf steigt zu Gott auf, die Herrlichkeit Gottes. Und das ist auch gleichzeitig ein Lobopfer. Das Beten in anderen Sprachen ist ein Lobopfer. Und dann gibt es das Nächste, als Nächstes das Speisopfer. Und das Speisopfer barg in sich das Brot mit Öl. Das Brot mit Öl. Also die Reihenfolge des Predigens für wenn das Wort Gottes gepredigt werden soll, ist, dass der Prediger sich reinigt durch das Blut Jesu, unter das Feuer des Heiligen Geistes kommt, in anderen Sprachen betet. Also nicht nur die Prediger, sondern ein jeder, der das Wort Gottes weitergeben will. Und dann das Lobopfer ist gleichzeitig auch das Beten in anderen Sprachen. Und dann soll das Wort verkündigt werden in der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann kommt das Schwingopfer. Und das Schwingopfer hat mit geistlicher Kriegsführung zu tun. Das kann man in Jesaja Kapitel 30 nachlesen, dass der Herr Assur hin und her schwingt. Und Assur war ein Feind Israels und hat Israel geschadet. Und so ist der Herr dann gegen Assur angegangen. Und wir wissen, dass die Assyrer vor den Toren Jerusalems standen. Aber Gott, der Herr, hat sie verscheucht, hat sie Jerusalem nicht einnehmen lassen. Der Sieg war des Herrn. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Also das Manna vom Himmel barg in sich, das war Brot, es barg in sich das Öl, es war durchtränkt mit Öl. Also das Manna, Jesus ist das Brot des Lebens, das Manna ist ein Bild für Jesus und das Öl im Manna ist ein Bild für den Heiligen Geist. Okay. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Lasst uns das nochmal laut sagen, dann lernen wir es auswendig. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Also der Glaube ist Sehen, also nicht mit den physischen Augen sehen, sondern mit den Augen des Herzens sehen. Und der Glaube ist eins mit dem Wort. Der Unglaube ist auch eins mit dem Wort. Der Glaube ist eins mit dem Wort der Wahrheit. Der Unglaube ist eins mit dem Wort der Lüge. Wenn du nicht glaubst, dann bist du im Unglauben und dann glaubst du der Lüge. Ist eigentlich ganz einfach. Die stehen gegeneinander, Glaube und Unglaube, so wie Wahrheit und Lüge. Und damit wir in der Wahrheit wachsen, in der Wahrheit aufgehen, ist es so wichtig, dass wir das Wort der Wahrheit beständig, so wie uns Zeit gegeben worden ist dafür, es lesen und dem Wort Gottes, wenn es gepredigt wird, zuhören. Die Lüge muss aus unserem Herzen raus. Und die Lüge wird aus unserem Herzen hinaus gekämpft. Ja, die Wahrheit ist das Schwert des Geistes, herausgekämpft, indem wir das Wort Gottes in unser Herz aufnehmen. Und der Heilige Geist hilft uns, mit dem Wort Gottes gegen das Wort der Lüge, gegen das Wort des Teufels zu kämpfen. Und der Sieg ist des Herrn. Der Sieg ist in der Wahrheit begründet, in dem Schwert des Geistes. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, kämpft den guten Kampf des Glaubens und ergreift das ewige Leben. Und das ewige Leben ist wieder im Wort Gottes. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Das heißt also, seine Worte bergen in sich ewiges Leben. Also, kämpft den guten Glauben, guten Kampf des Glaubens und ergreift das Wort Gottes. Ergreift das ewige Leben. Ergreift die Kraft des Geistes. Ja, und wie ergreifen wir das? Indem wir es in unser Herz aufnehmen. Und es in unserem Herzen haben wollen. Wie geht's weiter? Vers 2, Hebräer 11, Vers 2. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Wie geht's weiter? Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Und dieses Wort nichts, das hat Luther genommen und hat damit diesen Vers verunstaltet. Weil aus nichts kommt nichts. Wenn du nichts aussehst, dann bekommst du auch nichts. Ist das logisch? Wenn du nichts aussehst, dann bekommst du nichts. Aus nichts kommt nichts. Im Grunde müsste da stehen, was man sieht, das ist aus Nicht-Sichtbarem geworden. Aus Nicht-Sichtbarem. Das, was man sieht, das war zuvor unsichtbar. Aber es war schon da. Und Gott hat es gesprochen, was da war, und es wurde sichtbar. Und so ist das auch, wenn du eine Krankheit hast und für Heilung betest und die Heilung dafür nimmst, dann nimmst du das Unsichtbare, dann nimmst du die Gesundheit, die noch nicht sichtbar ist. Und wenn du die Gesundheit sprichst und nochmal sprichst und wieder sprichst, vielleicht musst du sie oft sprechen, dann sprichst du die Gesundheit in die sichtbare Welt und sie wird offenbar. Es kann manchmal ein bisschen dauern. Also, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Da haben wir den Glauben vor dem ersten Komma. Danach, vor dem nächsten Komma, ist das Wort. Und dann hinter dem nächsten Komma, aus Nicht-Sichtbaren geworden ist. Also der Glaube ist eins mit dem Wort und das Wort kannst du auch nicht mit deinen physischen Augen sehen. es ist dir nicht sichtbar, aber wenn du es sprichst, dann sprichst du es in Existenz, in sichtbare Existenz. Und deshalb, ja, wir dürfen uns nicht ablenken lassen, nicht irritieren lassen. Wenn wir Gottes Wort sprechen, dann spricht Gott sein Wort durch unseren Mund. Ist das nicht herrlich? Gott spricht sein Wort durch unseren Mund. Und wenn wir sein Wort sprechen, dann tun wir, was er selber macht. Er sprach und das Nicht-Sichtbare wurde. Er sprach und das Nicht-Sichtbare wurde sichtbar. Und wir haben eine Vorstellungswelt, wir haben eine Fantasie. Und es heißt, wer reines Herzens ist, der wird Gott schauen. Also wir haben Vorstellungen in unserem Herzen. In unserem Herzen ist die Fantasie. Und wenn das Wort Gottes in unserem Herzen ist, dann bewirkt das Wort Gottes in unserem Herzen die Vorstellung Gottes. Das Wort Gottes zeigt uns Gott. Aber wenn Lügen im Herzen sind, wenn durch Lügen und verkehrtem Handeln unreine Geister ins Herz gekommen sind, dann bekommt man unreine Vorstellungen. Und diese Geister müssen rausgeschmissen werden. Geister sind verbunden mit Worten. Das Wort Gott ist verbunden mit seinem Wort. Er ist eins mit seinem Wort. Er ist sogar das Wort. In Johannes 1, Vers 1 heißt es, am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und das, was er war, wir wissen, er ist immer derselbe, das ist er auch jetzt und das wird er auch in Zukunft bleiben. Gott ist das Wort. Wenn du dich mit Geist Gottes füllen willst, dann lies sein Wort und höre dem Wort Gottes zu. Das machst du gerade. Du darfst das Wort Gottes sprechen. Das heißt also, du bist Kind Gottes. Du darfst tun, was dein Vater im Himmel macht. Ist das nicht super? Du darfst sagen, was der Vater im Himmel sagt. Du darfst sein Wort sprechen. So, und die Lügengeister, die bringen Lügenworte. Die sind mit Lügenworten eins. Und du treibst Lügengeister aus deinem Herzen aus, ohne dass du immer sagen musst, ihr Lügner, raus aus meinem Herzen. Du treibst sie aus durch Lesen des Wortes Gottes, durch Zuhören, wenn das Wort Gottes gepredigt wird. Da geschieht ein Reinigungsprozess. Wir waren in Gemeinden, wenn das Wort Gottes gepredigt wurde oder schon vorher, dann wurde gehustet. Das höre ich hier gar nicht. Ihr kommt also schon in einem gewissen Maß gereinigt hierher. Ne? Dann ging das Husten los. Durch Husten fahren, nicht bei jedem Husten, aber fahren böse Geister aus. Wenn wir beten und gegen böse Geister beten in einem Menschen, viele fangen an zu husten. Da geht was raus. Aber auch wenn du dem Wort Gottes zuhörst, da geht was raus. Morgens nach dem Aufstehen, es sieht wieder grau und trübe aus. Der Teufel lügt, schlechte Stimmung. Es wird ein blöder Tag. Man fühlt noch den Schlaf in den Gliedern. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Und wenn ich dann anfange, die Bibel zu lesen, merke ich, wie etwas Angenehmes in meine Seele kommt. Etwas Angenehmes meinen Körper berührt. Und Manchmal werde ich auch müde und schlafe ein beim Bibellesen. Und danach bin ich erquickt. Es wird ja gesagt, der Kirchenschlaf ist ein gesunder Schlaf. Aber das sollte bei dir nicht gesehen werden. Du solltest vorher schon so geläutert sein, ja, durch Gebet. Beten ist ja nichts anderes, als das Wort Gottes zu sagen. Das zu sagen, was Gott sagt, ja, dadurch baust du dich auf und wirst munter und wirst gekräftigt und gestärkt. Ja, aber wenn du die ganze Woche dich einfach hast gehen lassen, kann es sein, dass du im Gottesdienst müde wirst und schläfst, aber du wirst erquickt dadurch. Du wirst erquickt dadurch. Es ist wirklich so, du wirst dadurch erquickt. Ich lese die Bibel, werde ganz müde, schlafe ein, hatte vielleicht vorher noch irgendwo Schmerzen, wach auf und dann lese ich weiter, Erquickung. So, und im Lobpreis, vielleicht kennst du das auch. Du fängst an zu lobpreisen, singst mit und du kommst in eine immer bessere Stimmung und plötzlich musst du gähnen, das ist mir heute wieder so passiert, und gähnen und gähnen und nochmal gähnen. Mach die Hände so vor den Mund, dass die anderen nicht sehen, dass ich gähnen muss. Und ich erlebe Befreiung von dem. Also ich habe, bevor wir hierher kamen, heute nicht gebetet. Da war dies, das und jenes, was ich zu tun hatte. Aber das Preisen des Herrn ist wie ein, es ist Gebet. Und es setzt frei. Singt mit. Und wenn es auch erst leise ist, aber versuch lauter zu werden. Und sag, Heiliger Geist, hilf mir lauter zu werden. Ich will von Herzen, ich will mit all meiner Kraft dich preisen, dich anbeten. Und wenn du diese Haltung hast und mit einstimmst, dann merkst du, dass immer mehr Kraft kommt und dass du lauter werden kannst und noch lauter werden kannst. Wichtig ist, dass du vor Gott bekundest, mit all was ich jetzt habe, mit dem geistlichen Potenzial, was ich jetzt habe, das setze ich ein. Und dann gibt er mehr. Kennst du das? Kennst du das? Dann gibt er mehr. Wichtig ist, ich preise dich. Ich will dabei sein. So, und dann mag es sein, dass du wie ich heute anfängst zu gähnen. Dann gehen die faulen Kräfte raus. Ja, die müden Geister, die faulen Geister, die trägen Geister. Das sind auch Lügner. Faul sein ist Sünde. Träge sein ist Sünde, sogar eine Todsünde. Trägheit führt zum Tod. Faulheit führt in Depression. Die Therapie für Elia, der in Depression gekommen war, nachdem er der Isabel, die ihn töten wollte, geglaubt hatte, war, dass er floh, Angst. Und er kam dann, er floh in die Wüste und legte sich unter einen Ginsterstrauch und dann sagte, oh Gott, nimm meine Seele von mir. Das ist doch Depression, ne? Ich bin nicht besser als meine Väter. Er dachte zuvor, er wäre besser als seine Väter, er wäre der Superprophet und Gott musste ihn erstmal runterholen, hat zugelassen, dass der Teufel ihn Angst machen konnte. Das heißt also, er kam in Depression und dann weckte ihn ein Engel und stellte ihm Brot und Wasser oder Brot und Wein dahin. Wenn es Brot und Wein war, dann ist es ein Bild auf das Abendmahl hin. Muss nochmal nachgelesen werden. Aber selbst wenn es Wasser war, Jesus hat Wasser in Wein verwandelt. Ja, also gehen wir mal davon aus, es war Brot und Wein. Und danach, nachdem er es genommen hat, hatte, schlief er wieder ein, ja, der Kirchenschlaf, ja, ist der beste Schlaf, macht wieder munter und der Engel tippte ihn wiederum an und gab ihm wieder Speise. Und er sagte, mach dich auf, geh in der Kraft dieser Speise zum Berg Horeb und da wirst du dann weiteres von Gott empfangen. Wie bin ich denn darauf gekommen jetzt? Ach so, Depression. Jetzt habe ich es wieder. Er sollte in der Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte zu diesem Berg gehen. Er hätte wahrscheinlich gar nicht so lange gebraucht. Vielleicht ist er in der Wüste noch umhergelaufen. Ja, hatte so viel Energie, wollte, was ich jetzt sage, kann Blödsinn sein, wollte noch gar nicht so schnell zum Berg. Aber die Therapie, um Depressionen loszuwerden, ist Aktion. Aktion des Körpers. Arbeiten, laufen. So mancher sagt, ich muss erstmal laufen, um wieder einen freien Kopf zu bekommen. Also die Therapie für Depressive ist Arbeiten. Arbeiten. Halleluja. Da fällt mir wieder eine Geschichte ein. Wir wohnten noch in Hannover und ich bin ein bisschen faul geworden. Hab länger geschlafen, als es nötig war. Mochte nicht aufstehen, faul, träge. Und wir hatten so ein kleines Duschbadezimmer in Hannover. Und da stand die Waschmaschine daneben und der Abwasserschlauch, der wurde in die Dusche gelegt und das Wasser lief dann in das Duschbecken. Das hatte vielleicht so eine Höhe nur, ne? So. Und unsere Tochter, Mira, die spielte da dran rum und der Schlauch war außerhalb dieses Duschbeckens und das Wasser von der Waschmaschine lief in die Wohnung und runter in die untere Etage. Und da war ein Lager von Bilderrahmen und so. Und ich hatte keine Haftpflichtversicherung und zum Glück waren nur die Decke und die Wände beschädigt und nicht die Gegenstände, die dort gelagert wurden. Das wäre teuer geworden. Und ich habe gefragt, ob ich das wieder in Ordnung bringen kann, ob sie mich da drin arbeiten lassen. Und die haben ja gesagt, die waren so freundlich, ja, dass ich das machen konnte. Und dann kam ich in Arbeitsstress. Und danach war die Faulheit und die Trägheit weg, nachdem ich das bewerkstelligt hatte. Das war eine therapeutische Maßnahme meines Vaters im Himmel. Das war Erziehung, damit ich nicht in Faulheit abnipple, in Trägheit komme und in Richtung Tod gehe. Depression macht auch den Körper krank. Trägheit macht den Körper krank. Ja, also der Herr weiß, was wir für therapeutische Maßnahmen benötigen. Nun war das nicht von ihm, dass Mira den Schlauch da rausgenommen hatte. Die hat da rumgespielt. Das war auch, Mira hat das einfach gemacht. Sie hat keine Schuld, sie war Kind. Bitte? 2 Jahre alt. Nur ich war schuld. Und der Teufel hatte ein Anrecht aufgrund meiner Faulheit, aufgrund meiner Trägheit, mich, wie nennt man das, mir zu schaden, Karin und mir zu schaden. Ich habe ihm dadurch ein Anrecht gegeben. Und der Vater im Himmel hat es zugelassen. Der hat etwas Gutes daraus gemacht. Und ich wurde aus Faulheit und Trägheit herausgeführt. Ich werde, je älter ich werde immer arbeitsamer. Wisst ihr warum? Weil ich denke, 71, Mai, ich habe ja noch gar nichts geschafft. Das bringt mich richtig in Trab. Ich war noch nie so fleißig wie heute. Und dann verliert man noch den, der für mich alles getan hat, den Sekretär, ja. Ich komme richtig in Schwung in meinem Alter, ne? Halleluja. Der Herr gibt neue Kraft. Und das ist wieder eine Glaubensgeschichte. Im Psalm 92 steht, dass er den Alten, mit meinen Worten, neue Kraft geben will, dass sie wieder jung werden. Und in Jesaja steht, dass sie auffahren wie Adler. So, und das will ich erleben. Neue Kraft, neues Leben. Es gab einen Prediger, Lester Sumrall. Habt ihr mal was von dem gehört? Der ist 86 geworden und der wollte heimgehen, weil seine Frau ein, zwei oder drei Jahre vorher heimgegangen ist. Und er fühlte sich einsam. Ja, und, aber bis in sein Alter 86 Jahren, das hat uns Bengt Wedermann erzählt, der hat alle jungen Leute verschlissen. Die, die mit ihm auf Reisen gingen, die waren abends so fertig. Und der hat sich noch hingesetzt und hat an seinen Büchern geschrieben. Ja, und der war in so einer großen Kraft, ja, dass die jungen Leute, auch Bengt Wedemalm, nicht mitkamen mit dem, was er machte. So, Herr, bitte. Wer noch? Wer möchte noch? Ja, hier sind wir. Gib uns bitte neue Kraft. Wir wollen die Kraft, die wir haben, aufgrund deiner Weisungen, die du uns gibst, einsetzen. Und wir erwarten, ja, aufgrund deines Wortes, dass du uns mehr Kraft gibst, als die, die wir jetzt haben. Wir benötigen Kraft. Wir benötigen Leben. Wir benötigen, dass du uns segnest, ja, dass wir ein Segen sein können. Denn nur mit dem Segen können wir ein Segen sein, den du uns gibst. Ich danke dir für Hilfe. Amen.
Halleluja. Skorobondoro, Saragwandera, Takra, Tekra, Dia. Kurabasaragandera, Takra.